Sie hören Sprachrohr.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Format des Podcasts Crazy Turn, ich bin bipolar. Und zwar mit dem Namen Crazy Turn Sprachrohr. Dieses Format unterscheidet sich von den altbekannten Inhalten, dass es ein Kurzformat ist und Nicole nicht mehr Haupterzählerin ist, sondern wir Menschen in den Mittelpunkt stellen, die gerne über ihr Leben mit einer bipolaren Störung reden und ihre Geschichten erzählen wollen. Das Format hat immer maximal 25 Minuten und stellt einen Querschnitt anderer Erlebnisse dar. Falls du dich hier auch angesprochen fühlst und ein Teil unseres Sendungsformates werden willst, melde dich unter info@crazyturn.at. Wir freuen uns auf dich und deine Geschichte und deine Sichtweisen. Des Weiteren soll Crazy Turn Sprachrohr auch dafür genutzt werden, um interessante Bücher zum Thema vorzustellen. Und ganz wichtig, das alte Crazy Turn Format bleibt trotzdem bestehen. Nur wechseln sich die zwei Formate in diesem Podcast-Stream in unregelmäßigen Abständen ab. Trotzdem sei auch in diesem Format gesagt, dass das Hören des Podcasts keine ärztliche Konsultation ersetzen kann. Und nun zu unserer zweiten Sprachrohrfolge. Fred ist Anfang 50 nach einem Autounfall im jungen Erwachsenenalter erblindet. Und hatte seine Diagnose der bipolaren Störung 1 erst vor 2,5 Jahren erfahren. In dieser Folge erfährt ihr, wie es ist, wenn man so lange nach Erklärungen sucht und auch wie es ist, mit zwei erheblichen Beeinträchtigungen zu leben.
Mein Name ist Fred Philipp Lohr, ich bin aus Frankfurt am Main. Ich bin auch dort geboren und zwar am 3.2.1970 und ja, habe seit Februar, auch mein Geburtstag übrigens, da ging das so los, oder wurde es immer extremer, die Februar 2023 die Diagnose einer bipolaren Störung und ja, bekomme seitdem Lithium, damit geht es mir sehr gut. Die Nebenwirkungen sind halt so das, was mir ein bisschen ja, zu denken gibt. Aber ich habe noch nie so ein Maß an Struktur gehabt und an, ja, auch Bestehen im Berufsalltag und so ein Gefühl zu haben, das gelingt mir auf eine Weise, wie ich es vorher nie kannte. Also der besondere Anschnitt erstmal in meinem Leben ist natürlich ein Autounfall, September 90, also im Alter von 20 Jahren. Ein recht schwerer Autounfall, der auch dazu geführt hat, dass ich seitdem nicht mehr sehen kann. Und das war natürlich in dem Alter eine besondere Herausforderung und nicht nur in dem Alter, aber so, was halt auch das Spezielle in dem Alter ist. Man löst sich eigentlich von zu Hause, fängt ja an, flügge zu werden, seine eigenen Wege zu gehen, ist das natürlich, ich drücke das jetzt mal so hart aus, ein richtiger Schlag in die Fresse. Und das, was rückblickend für mich auf jeden Fall sich jetzt anders darstellt, ist, dass ich ja immer Phasen von Depression und mal von ein bisschen mehr als gut drauf hatte und ich mir sicher bin, dass die Depressionen nicht zwingend daran lagen, dass ich eben nicht mehr gesehen habe, am Anfang bestimmt, aber später auch einfach schon Depressionen waren, die aus der bipolaren Störung herkamen. Und genauso auch die sehr gut gelaunten oder sehr, wie soll ich sagen, sehr aufgetretenen Phasen waren mehr als nur Euphorie, da bin ich mir auch ganz sicher. Da weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt im Detail alles erzählen will, aber das hat zum Teil auch viel Geld gekostet. Es hatte schon einen Hintergrund mit eben Promiskuität, das Ganze eher am Telefon. Ich glaube, dann kann man sich das schon zusammendichten. Und wenn das dann Rechnungen sind, die pro Monat über 1.000 Euro gehen, dann ist das, glaube ich, nicht mehr so. Ja, kann es eben auch eine Suchtverhalten sein, klar. Aber wo ist da die genaue Grenze? Kann man die überhaupt ziehen? Na gut, ich kenne auch Phasen, in denen ich nachts wach lag und meinte, Wunder, was für eine Ideenflut und für neue, also da habe ich wirklich so Visionen gehabt, wie die Zukunft für mich aussieht, und habe das Phänomen, nichts zu sehen, auch gar nicht mehr wahrgenommen. Ich habe fast so ein Gefühl gehabt, ich bin sowas wie ein, wie jemand, der Leute mit anführt und das hatte schon eine Intensität, die ich dann vielleicht im Alltag wieder unterdrücken konnte, beherrschen. Also diese zwei Phasen oder Pole, wie man es nennen will, dieses mal geht gar nichts, also wirklich gar nichts und ab und zu meint man gerade, man könnte fliegen. Das waren ja so Unterschiede, die mich schon dann ziemlich bald nach dem Unfall immer wieder, eigentlich schon ziemlich direkt auch danach. Ich hatte selbst auf der Intensivstation richtig gute Phase, habe mit den Schwestern in den Möglichkeiten, wie es ging, Quatsch gemacht. Und dann auf einmal hat man den Eindruck, der nippelt uns bald ab. Also wie soll ich sagen, das ist zumindest dieses Auf und Ab ist mir ein sehr vertrautes Gefühl. Ob man das unbedingt dann als schon bipolar bezeichnen würde, weiß ich nicht. Aber es war immer schon ein Wesenszug, auch in den Extremen, der immer da war. Und es gab auch oft genug, selbst mein Vater, mein größter Kritiker, du hast immer so Extreme. Alles bei dir extrem. Naja gut, das habe ich vielleicht eben vergessen zu sagen. Also das andere war halt auch, dass ich schon auch gern Alkohol trinke und auch gern mir immer mehr als nur ein bisschen reingeballert habe. Vielleicht auch noch so ein Phänomen, das war zumindest meine Art, vielleicht Inklusion zu sehen oder meine Integration wieder, dass ich mit Freunden aus meinem sehenden Leben Dinge wieder teilen wollte, wie zum Beispiel ins Waldstadion zu Eintracht Frankfurt zu gehen, dann auch irgendwann regelmäßig eine Dauerkarte hatte, auch auf Auswärtsspiele europäisch gefahren bin, also wirklich ganz, ganz viel. Ich meine, jetzt kann man sagen, dann ist ja jeder Fan bipolar veranlagt. Nein, das meine ich nicht, aber bei mir war das dann immer sehr, sehr intensiv und bisschen mehr als nur eine Karte kaufen. Ja, ich hatte dann Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die auch was zu sagen hatten, habe den gesucht und so. Also will sagen, seitdem ich zum Beispiel auch mit dem Stadion besuchen, da gab es einen Moment im Stadion, auf dem ich gemerkt habe, da war mein Sohn sogar mit dabei, der war so 14, 15, heranwachsend, und obwohl es gegen die Mainzer war, wo man sonst immer gesungen hat, verreck, verreck, Mainzer, Dreck und sowas, und ich dann auch noch mitgebrüllt habe, und auf einmal kam ich mir vor, als wäre irgendwie ein Stecker gezogen, und macht es mir überhaupt keinen Spaß mehr, also wirklich null Spaß. Es war wie auf Einschlag vorbei. Mein Sohn kommt noch zu mir, wo das Siegtor für die Eintracht fällt, und umarmt mich und jubelt, und ich stehe da wie eine Salzsäule, wo ich auf einmal gemerkt habe, was mache ich hier eigentlich? Starre oder drehe den Kopf zu einem Fußballfeld hin, wo ich keinen der 22 Menschen, die da um den Ball kicken, irgendwie wahrnehme, hau mir ein Bier nach dem anderen hinter den Kopf, rauche eine Kippe nach der anderen, sing bekloppte Lieder mit. Das war vielleicht so ein Moment, den ich im Leben auch öfters kenne, wo auf einmal, auf einen Schlag, also nicht in einem Prozess, eine Sache ihren Reiz verliert, also wo vielleicht sowas, was zumindest hypoman schon angelegt ist, auf einmal zack, abreißt. Und seitdem gehe ich auch nicht mehr hin. Also die fragen mich auch mal, willst du mal wieder mitkommen? Sag ich, nee, was soll ich da? Und sag, da spiele ich lieber daheim Gitarre, das bringt mir mehr. Ich erinnere mich an eine Sache, aber ich habe früher auch immer gedacht, wenn ich singe und pfeife, bin ich besonders gut gelaunt, ist ein Zeichen, dass ich gut gelaunt bin. Vielleicht war ich dann aber auch schon so ein bisschen drüber. Und ich bin mal pfeifenderweise tatsächlich, weil ich dachte, das wären die Stufen, eine Treppe runter in der U-Bahn, war aber leider die Bahnsteigkante, bin ich auf die U-Bahn-Gleise gefallen. Und habe mir dann auch einen Arm dabei gebrochen, habe das zwar auch gleich realisiert, in Schotter gefühlt und dachte, oh, ich meine, das realisiert man sowieso, weil man ja ein bisschen fliegt. Und mir haben auch gleich zwei Männer geholfen, weil das ist eigentlich eine ganz gut befahrene Strecke. Es hat alles geklappt. Ich bin dann mit gebrochenem Arm, also es tat halt weh, aber wusste es ja noch nicht, weiter an die Uni. Ich habe damals bei einem Kunstpädagogen ein Gasthörerstudium gemacht im Bereich Plastik, weil mich das zunächst auch interessiert hat, eben Plastiken zu gestalten aus Speckstein und sowas. Und dann wurde der Arm halt immer steifer und irgendwann hat mich ein Student auch zum Krankenhaus gebracht, war klar, da war dann irgendwie das Köpfchen vom Ellenbogen gebrochen und da war länger dann auch erstmal Gips und so. Und was ich sagen will, da bin ich halt, wie weit sich das halt auch in der Blindheit bemerkbar macht. Man ist ja risikobereiter oder vielleicht auch unvorsichtiger, vielleicht ist es auch das. Und ich habe da einfach nicht nachgefühlt. Ich kenne so Situationen oft, dass ich erstmal Aua habe und mir hinterher sage, da musst du ein bisschen mehr aufpassen. Das kannst du nicht so locker nehmen oder wie ich früher zum Teil über Straßen, wo Straßenbahnen gefahren sind, viel Verkehr, einfach drüber, mal kurz gehört und irgendwo, dann hat doch jemand gebremst, aber ging ja gut. Also da würde ich schon sagen, da kann es auch gut sein, dass Lithium jetzt dazu beiträgt, dass ich nicht mehr ganz so Risikobereitschaft habe, ganz so eine große Risikobereitschaft. Und sehe das auch tatsächlich als nicht so ungefährlich an. Ich hatte ja auch meine Kinder auf dem Rücken und stand da auch mal an der Bahnsteigkante, habe da dann glücklicherweise gefühlt, was los ist. Aber da habe ich auch ab und zu gedacht, Mann, ein Glück ist es nochmal gut gegangen. Das jetzt zu beurteilen, inwieweit es halt nur am Nichtsehen liegt oder auch an Nichtsehen plus so ein bisschen mehr Zutrauen als vielleicht andere, kann schon auch sein. Also ganz entscheidend, dass bei mir die bipolare Störung mehr zu Vorschein kam, war eben der Beginn meiner manischen Liebe zu N aus F. Und das war so ein, ich war noch nie so verliebt. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. So eine Intensität und ja, kann ich ja auch sagen, noch nie so tollen Sex gehabt und so. Ich dachte, das ist alles nur noch ganz, ganz wundervoll. Aber so wundervoll, wie ich das so, denke ich, eingeschätzt habe und da immer mehr wollte und immer experimentierfreudiger wurde, war das für N aus F eben nicht. Und die war eher dann irgendwann auch genervt und dann ging es halt auch los mit den Depressionen. Immer wieder im Wechsel, aber mehr hin zur Depression, als dass das gute Gefühl angehalten hat. Auch mit Suizid Gedanken, die ich auch ihr vermittelt habe. Ich habe gesagt, hier liegt ein Messer vor mir, das würde ich mir am liebsten im Bauch haben. Oder ich habe ihr auch mal erzählt, weil ich wollte sie immer beeindrucken mit meinem Gitarrenspiel. Und irgendwann ist es für eine Partnerin halt nicht mehr so beeindruckend und ist ja auch ganz normal. Und dann habe ich ihr gesagt, ich werfe die alle auf den Haufen und zünd sie an, ich kann eh nichts und so. Also ganz so extrem dann gleich und alles so in Frage stellend. Und ich will da vielleicht jetzt auch nicht zu ausführlich sein, aber ich wollte ihr halt immer wieder imponieren, weil das, was mir bei ihr am meisten gefallen hat, sie mit ihrer schönen Stimme gesagt hat, dass ich so laut singen kann oder so laut schreien kann und dass ich so, also egal was, war immer, dass ich Italienisch kann und Französisch kann und dann waren das alles immer von ihr wie sie es gesagt hat, wie es rüberkam, war für mich eigentlich wieder ein Anfeuern. Es wurde weniger, wie ich schon beschrieben habe. Und dann habe ich halt diesen einen Geburtstag von mir so feiern wollen, um ihr wieder zu imponieren, mit Leuten, die ich eingeladen habe, die sie kennt. Und viel zu viele Leute eingeladen, 40 hatten in den Raum gepasst, über 100 waren eingeladen, das Essen war viel zu viel. Und ich konnte mich dann an dem Geburtstag selber relativ gut beherrschen. Aber am Tag zuvor habe ich einen Freund noch angerufen, das wird mir alles zu viel, die sollen bitte ohne mich feiern. Der war völlig verwundert, hat gesagt, wieso sollen wir ohne dich deinen Geburtstag feiern? Tag vorher bin ich völlig besoffen auf dem Sofa eingepennt und habe dann am nächsten Morgen die ganzen Salzstangen, die ich eigentlich essen wollte, unter mir zerkrümmelt gehabt und so. Also das war auf jeden Fall eine Zeit. Ich habe da einen obdachlosen Menschen eingestellt bei mir als Hausmeister auf Minijob. Also lauter so Geschichten. Ich glaube, das sind schon viele Indizien, dass es nicht mehr hypoman ist. Das wurde dann wirklich manisch. Blutdruck von 190. Am Tag, bevor ich mich entschlossen habe, zur Ambulanz zu gehen, nochmal schön Whisky reingebrettert, dass ich damit 1,5 Promille also ankam. Und genauso war es, dass ich auch immer den Termin verschoben habe. Kam ein Freund zu mir, komm, heute gehen wir. Ich sage, nee, ich habe noch Dinge zu klären. Da standen schon morgens um 8 wieder Leute bei mir auf dem Hof, haben Bier getrunken und ja, irgendwie war es, für mich hat es sich total toll angefühlt. Ich dachte, was hier los ist, ist ja richtig tolle Party und alles sehr lustig. Aber mein Körper war schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, also auch von der Belastbarkeit. Also, meine Freunde haben mir das nahegelegt. N aus F hat sich da eher rausgehalten, weil ihr war das zu viel, die konnte damit nicht mehr umgehen. Das war ja für mich auch noch eine Belastung. Ich dachte, ich feiere den geilsten Geburtstag meines Lebens für sie. Und sie wendet sich immer mehr von mir ab. Das war ja auch dann so ein, natürlich noch so ein zusätzliches Ding, was mich komplett mitgenommen hat oder ja so emotional auch aufgewühlt hat. Und meine Freunde, die mich dann zur Ambulanz begleitet haben, waren übrigens auch die, die früher mit mir im Block bei der Eintracht standen, also beim Fußball. Die haben das auf eine sehr sanfte Art gemacht. Das war auch gut so. Wir gehen jetzt mal dahin. Die haben sich sogar zum Teil freigenommen von der Arbeit und auch abgesprochen mit so Übernahme, dass jeder immer wieder seinen Dingen nachgehen kann. Und im Endeffekt war es so, dass es dann endlich zu dem Aufnahmegespräch oder was auch immer. Ich war ja überzeugt, ich hätte ADHS, habe das allen erzählt und habe das auch in der Ambulanz erzählt. Ja, da sind sie heute falsch, da können sie wieder gehen. Und meine Freunde sind also fast zusammengeklappt. Nein, nein, das ist mehr. Sie müssen den Herrn Lohr erstmal irgendwie untersuchen oder mit ihm sprechen und so. Und es hat Stunden gedauert, bis dann überhaupt mal ein Gespräch stattgefunden hat. Und das hat dann wiederum nicht lange gedauert. Und ich wurde... Also sie hat direkt gesagt, ja, brauchen wir gar nicht lang drüber reden. Ich habe mich total verstrickt in dem Gespräch. Ich habe keinen Gedanken mehr zu Ende reden können. Also Logorö vom Feinsten. Und dann hieß es auch direkt, der Herr Lohr bleibt mal hier. Aber wir haben nur noch auf der geschlossenen Abteilung Platz. Und da habe ich halt gesagt, das mache ich nicht. Das halte ich nicht aus. Also einmal von dieser Angestochenheit, die ich hatte, also auch Reizbarkeit. Ich habe mir gedacht, wenn da was passiert und ich mit dem Stock irgendwie Richtung Toilette gehe und mich dann jemand anfaucht, weil er halt auch wiederum nicht anders kann, dann ja, wäre das einerseits für mich persönlich so nicht gut gewesen, für mein ganzes also Herz-Kreislauf-System, aber wer weiß, was es sonst noch gegeben hätte. Dann haben die einen Platz auf der offenen für mich gefunden noch, haben 2 Stunden Zeit, können heim ihre Sachen holen, bitte keinen Alkohol trinken, das ist mir auch wunderbar gelungen, war überhaupt kein Problem. Ja, und dann kam ich auf die Station von der, also auf die offene Station und habe das tatsächlich nur eine Nacht ausgehalten, habe mich selbst entlassen. Bin zu einer Freundin, die hat mich abgeholt, auf dem Land, Spaziergänge, Hund, Kind und es war tatsächlich für mich rückblickend eine gute Entscheidung. Für N aus F gar nicht nachvollziehbar, weil ich sie gar nicht da einbezogen habe, bin woanders hin. Und für die Ärzte auch nicht. Die haben also erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber ich habe tatsächlich, in der also das hat mir unheimlich geholfen, Spaziergänge, wir haben zusammen gekocht, Gespräche. Da, und auch ein bisschen Distanz natürlich zu Frankfurt, das war ein Stück weg. Danach kam ich dann direkt in die Abteilung, sag ich jetzt mal, für die bipolar gestörte Fraktion und das war ein Einzelzimmer, das war für mich dann auch schon viel besser. Und auch die Patienten, mit denen konnte man sprechen, also mich hat es so bedrückt. Ich hatte 2 im Zimmer mit Psychosen, die halt, wenn du nicht siehst, hast du nur ab und zu gehört, wie die Schlappen vorbeischlurfen. Also das war das einzige Geräusch, was die gemacht haben. Der andere, mit dem habe ich mich da ein bisschen angefreundet, der hat zumindest ab und zu gepfiffen. Und mit dem habe ich dann auch Gitarre gespielt und er hat dazu gepfiffen, war okay. Aber das, was ich sagen wollte, ist, dass es auch nicht zu unterschätzen ist. Ja, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber in welchem Umfeld man dann mit so einem manischen Moment oder einer manischen Phase dann auch kommt, weil das war für mich zum Teil auch sehr belastend. Also, was ich auch auf jeden Fall noch unbedingt erwähnen muss, was ja schon ein bisschen Erwähnung gefunden hat, ist, dass ich durch meine Erblindung überhaupt erst angefangen habe, Gitarre zu lernen und daraus sogar meinen Beruf gemacht habe. Und das ist, ja, für mich eigentlich fast normal, für viele andere, die das von außen betrachten, ziemlich enorm. Vielleicht ist da auch ein bisschen was Hypomanes mit drin. Auf jeden Fall habe ich nach 3 Jahren, glaube ich, die Aufnahmeprüfung für das Fach Musikpädagogik gemacht, Nebenfach, und später dann noch auf Hauptfach ausgebaut und bin heute auch eben als freiberuflicher Musikpädagoge und Gitarrist und Community Musician aktiv. Es ist für mich ein ganz wunderbarer Beruf. Ich arbeite mit auch sehr unterschiedlichen Menschen zusammen, von Menschen mit Handicap, mit Menschen aus prekären Lebenssituationen, Substituierte, was weiß ich. Also die Arbeit macht mir vor allen Dingen am meisten Spaß. In dem Zusammenhang vielleicht noch zu erwähnen, dass Corona natürlich auch schon eine Zeit war, in der meine bipolare Störung zutage kam, weil ich natürlich, als alles eingestellt wurde, erstmal depressiv wurde. Dann habe ich überlegt, ich mache eine Online-Musikschule auf und war auf einmal völligst überdreht. Dann hat sich der eine, der mich da unterstützen wollte, von mir abgewandt, weil er mit so ein paar Sachen, wie ich mich verhalten habe, und da weiß ich auch ganz genau, da gab es sowas von, dachte ich immer, wenn du eine Kippe rauchst und einen Kaffee trinkst, auf einmal hast du Ideen. Es war halt der Moment, wo ich ruhig wo saß und dann diese Ideenflut natürlich komplett zum Vorschein kam. Und ich dachte, Mann, was sprudelt das, was hast du alles für Ideen? Und irgendwann hat sich der junge Mann, damals J aus B, entschieden, nicht mehr für mich zu arbeiten. Und dann ging es schön in den Keller. Aber richtig. Und als er sich wieder gemeldet hat, nur um das mal klar zu machen, was so diese Auslöser waren, als der sich dann gemeldet hat, das war kurz vor dem manischen Geburtstag, also Februar 2023, habe ich den begrüßt am Telefon wie, du bist mein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, und war so total hin und weg. Und ich denke, das sind auch so Indizien, wo, wenn das dann so arg pathetisch wird und so intensiv auch vom Gefühl, was in einem da so aufkommt. Ich finde es abends wie so ein warmer Regen, der einen durchfließt. So. Da würde ich heute wissen, Achtung, Obacht, Lithium langt gerade nicht oder so. Also irgendwie so. Also ich würde schon noch auch gern eine Sache nochmal erwähnen, die bisher vielleicht nur kurz angerissen wurde. Und zwar ist es, welche Bedeutung mir schon auch die Selbsthilfe hat in dem Zusammenhang mit der bipolaren Störung. Also ich habe sowohl in Frankfurt eine Online-Selbsthilfegruppe. Ich kenne eben den Podcast Crazy Turn, habe darüber ja auch Nicole und ein sehr schönes Umfeld hier in Wien kennengelernt und muss sagen, das ist schon, auch jetzt wieder bin ich ja gerade in Wien, sich da mal auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und da auch auf ein Verständnis zu treffen und so. Das ist ein unersetzlicher Wert und ich hoffe, dass Crazy Turn das noch lange auf diese tolle Weise macht.